Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Am zweiten Tag der Münchner Sicherheitskonferenz hat heute Bundeskanzler Scholz auf die Rede von US-Vizepräsident Vance reagiert. Scholz wies die Äußerungen scharf zurück und verbat sich eine Einmischung in den deutschen Wahlkampf. Vance hatte unter anderem gefordert, populistische Parteien nicht auszuschließen. Scholz rief außerdem dazu auf, die Ukraine langfristig zu unterstützen. Präsident Zelensky mahnte anschließend, die Europäer müssten eine geschlossene Haltung gegenüber Russland einnehmen.
Er ist der eigentliche Star an Tag 2 der Münchner Sicherheitskonferenz. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky, stehender Applaus schon vor seiner Rede. Zelensky fordert, dass sich Europa nun anpassen müsse, denn die alten Beziehungen mit den USA gingen zu Ende. Ich glaube, dass die Zeit gekommen ist, dass die Streitkräfte Europas geschaffen werden müssen. Wir müssen unseren eigenen Stärken vertrauen, damit niemand eine andere Wahl hat, als die europäische Stärke zu respektieren. Zelensky warnt, Russlands Präsident Putin werde Europa sonst auseinanderreißen. Putin kann keine echten Sicherheitsgarantien anbieten, nicht nur weil er ein Lügner ist, sondern weil das heutige Russland Krieg braucht zum Machterhalt. Bundeskanzler Olaf Scholz will deshalb höhere Verteidigungsausgaben. Dafür sollten EU-Staaten mehr Schulden machen dürfen. Scholz wies außerdem die scharfe Kritik von US-Vizepräsident Vance zurück. Vance hatte gestern Demokratie und Meinungsfreiheit in Deutschland angezweifelt.
Das gehört sich nicht, erst recht nicht unter Freunden und Verbündeten. Das weisen wir entschieden zurück. Wie es mit unserer Demokratie weitergeht, das entscheiden wir selbst.
Auch Kanzlerkandidat Friedrich Merz ist in München. Seine Union führt die Umfragen eine Woche vor der Bundestagswahl an. Merz verlangt nicht nur mehr Geld für Rüstung, sondern auch die Vereinheitlichung von Waffensystemen in Europa. Es sei dringend. Dieses Wochenende hier ist klarer als je zuvor. Und wenn wir den Weckruf jetzt nicht hören, dann könnte es zu spät sein für die gesamte Europäische Union. Viele Gespräche auf der Münchner Sicherheitskonferenz finden auf den Fluren und den Hinterzimmern statt. Die Lage ist wieder einmal ernst.
Stefan Stuchlik in München. Der ukrainische Präsident Zelensky warnt die Europäer in drastischen Worten vor weiterer russischer Aggression. Wie ist seine Rede aufgenommen worden?
Der ukrainische Präsident Zelensky hat hier eine beeindruckende Rede gehalten. Ich würde sagen, eine Generalabrechnung mit den letzten 10 Jahren europäischer Sicherheitspolitik. Er hat viel Applaus bekommen, Solidaritätsapplaus mit der Ukraine, selbstverständlich. Aber auch, weil viele hier das Gefühl hatten, endlich spricht jemand die unbequemen Wahrheiten aus. Wahrheit Nummer 1, die politischen Willensbildungsprozesse in der EU dauern viel zu lang. Zelensky hat das auf eine kurze Formel gebracht. Ihr habt entweder die Wahl, ihr Europäer in Brüssel eine Kompromiss zu schmieden oder euch Moskau zu unterwerfen. Und dann gibt es die Frage, die hier seit Tagen über der Sicherheitskonferenz schwebt. Wie groß ist eigentlich die Sicherheitslücke, die die US-Amerikaner hinterlassen würden, wenn sie sich wirklich aus Europa zurückzögen? Kurze Frage, Zelensky, in den Raum. Wäret ihr Europäer denn in der Lage, euch selbstständig zu verteidigen, wenn Russland morgen angreifen würde? Und die Antwort, das weiß jeder hier auf der Konferenz, lautet nein.
Danke, Stefan Stuchlik in München. 2 Tage nach dem Anschlag auf eine Demonstration in München sind ein 2-jähriges Kind und seine Mutter an ihren schweren Verletzungen gestorben. Das teilte das Bayerische Landeskriminalamt mit. Ein 24-jähriger Afghane war am Donnerstag mit seinem Auto absichtlich in das Ende des Demonstrationszuges der Gewerkschaft Verdi gefahren. Moritz Bartschneider in München. Was wissen Sie über die beiden Todesopfer und den Stand der Ermittlungen?
Es ist eben ein 2-jähriges Kind und seine 37-jährige Mutter. Das Landeskriminalamt hat uns bestätigt, dass das die beiden Opfer sind, bei denen zuvor immer von den beiden Schwerstverletzten die Rede war. Die Mutter war eine Mitarbeiterin der Stadt München. Das hat Oberbürgermeister Dieter Reiter nach der Meldung des Todes erklärt. Das Landeskriminalamt Bayern hat uns außerdem noch erklärt, dass es einer eigenen Sonderkommission der Soko Seidelstraße mit mehr als 140 Ermittlern am Fall arbeitet. Die Ermittlungen sonst liegen bei der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sprach am Abend davon, dass ganz Bayern trauert. Bundeskanzler Olaf Scholz hat, als die Meldung über diese beiden Todesfälle kam, in Blickweite von hier, wenige hundert Meter entfernt, bei einem Wahlkampftermin gesprochen und dort gesagt, dass der Täter, nachdem er die härteste Strafe bekommen hat, abgeschoben werden müsse. Zuvor hat er hier eine weiße Rose am Tatort niedergelegt zum Gedenken.
Vielen Dank, Moritz Bartschneider in München. Tagelang stand der Geiseldeal zwischen Israel und der Hamas auf der Kippe. Heute Vormittag hat die Terrororganisation dann aber doch drei weitere Männer freigelassen. Sie waren fast 500 Tage lang in der Gewalt der Islamisten. Wie auch bei den anderen Übergaben hat die Hamas diesen Moment wieder inszeniert und die Geiseln auf einer Bühne vorgeführt. Erst danach wurden sie zu den Wagen des Internationalen Roten Kreuzes geleitet. In Tel Aviv haben die Menschen die Freilassung der Männer mit Jubel und Erleichterung gefeiert. In Serbien wächst die Wut der Menschen. Seit mehr als drei Monaten gehen Tausende im Land gegen die Regierung auf die Straße. Ausgelöst wurden die Proteste im November durch den Einsturz eines Bahnhofsvordachs in der Stadt Novi Sad. 15 Menschen kamen ums Leben. Aus Sicht der Demonstranten verschleppt Präsident Vucic die Aufarbeitung. Ihr Vorwurf, die Regierung sei korrupt und für das Unglück verantwortlich.
Diese Studentinnen und Studenten sind wütend. Über die serbische Regierung und das autokratische Regime von Präsident Aleksandar Vucic. An diesem Wochenende wollen sie Kragujevac lahmlegen, die viertgrößte Stadt des Landes. Ich bin hier, um diesen Studentenaufstand zu unterstützen, der sich zu einem Bürgeraufstand entwickelt hat, und um für Rechtsstaatlichkeit und Gerechtigkeit in dieser Gesellschaft zu kämpfen. Der Auslöser? Anfang November stürzt das Vordach des frisch renovierten Bahnhofs in Novi Sad ein. 15 Menschen sterben. Die Studierenden machen Vucics Regierung mitverantwortlich. Ihre Vorwürfe? Baupfusch, undurchsichtige Deals mit chinesischen Firmen, Korruption. Ich respektiere die Institution des Präsidenten, nur eben nicht den Dieb und Hochstapler, der diese Funktion derzeit bekleidet. Dieser Mann gehört vors Gericht. Das Land ist im Ausnahmezustand. An 65 Unifakultäten in ganz Serbien wird gestreikt. Die Studenten forderten, dass die Institutionen ihre Arbeit machen. Sie haben die Arbeit dann so gemacht, dass sie die Studenten während der Proteste geschlagen und überfahren haben. Die Proteste polarisieren. Immer wieder kommt es zu gewaltsamen Übergriffen auf die Demonstrierenden. Der Fahrer wurde festgenommen. Die Protestbewegung ist inzwischen breiter geworden. Auch Landwirte haben sich angeschlossen. Als erste Konsequenz musste Premierminister Vucevic seinen Posten räumen. Und auch Präsident Vucic selbst gerät zunehmend unter Druck. Denn ein Ende der seit Monaten andauernden Massenproteste ist nicht in Sicht.
Die Vereinten Nationen sprechen von der größten humanitären Katastrophe Afrikas. Im Sudan brauchen mehr als 20 Millionen Menschen dringend Lebensmittel und Medikamente. Sie leiden unter dem seit zwei Jahren andauernden Bürgerkrieg zwischen Regierungstruppen und der Rebellenmiliz. Wie schlecht es im Land aussieht, zeigt sich auch in Omdurman, nahe der Hauptstadt Khartoum. Dort konnte sich unser Korrespondent Ramin Sina ein Bild von der Lage machen.
Omdurman, die zweitgrößte Stadt des Sudan. Hier im Zentrum des Landes sind die Gassen, Schlachtfelder, Straßenkampf seit knapp zwei Jahren. Nur noch wenige Krankenhäuser sind in Betrieb. In einem liegt der 12-jährige Abdelhamid. Er verlor Ende Januar sein rechtes Bein. Ich habe draußen auf der Straße mit einem Freund Fußball gespielt. Plötzlich wurden wir beschossen. Eine Granate ist eingeschlagen und mein Bein war weg. Wohl ein Angriff von ihnen, Kämpfer der paramilitärischen RSF. Seit Kriegsbeginn haben sie große Teile des drittgrößten Landes in Afrika erobert. Der RSF um Anführer Dagalo werden Kriegsverbrechen vorgeworfen, genauso wie dem Gegenspieler der offiziellen Armee um General Al-Burhan. Zuletzt jubelte das Militär, konnte Gebiete zurückerobern. Auch Omdurman. Tausende Sudanesinnen und Sudanesen stehen hier für Essen an. Suppenküchen in der Nachbarschaft sind für viele die einzige Möglichkeit, Lebensmittel zu bekommen. Millionen Menschen im Land hungern. Die Situation ist hart. Die RSF hat uns vertrieben. Sie haben das ganze Haus geplündert. Wir leben jetzt in einem Camp, haben gar nichts. Nur mit diesen Klamotten sind wir geflohen. 11 Millionen Sudanesen sind auf der Flucht. Die UN spricht von der weltweit schlimmsten humanitären Krise.
Der Machtkampf im Sudan nimmt kein Ende. Es geht um den Zugang zu Rohstoffen, um Gold, um Uran. Ausländische Mächte befeuern den Konflikt, etwa Russland und die Vereinigten Arabischen Emirate. Gleichzeitig fühlen sich viele Sudanesen von der internationalen Gemeinschaft vergessen, weil kaum berichtet wird. Und an ein schnelles Kriegsende glauben hier nur wenige.
Mana, Vordenker und linksliberales Gewissen seiner Partei. So beschreiben Weggenossen den FDP-Politiker Gerhard Baum. Heute ist er im Alter von 92 Jahren gestorben. Baum war Bundesinnenminister im Kabinett von Helmut Schmidt. Nach der Politik setzte er sich vor allem für zwei Themen ein, für Bürgerrechte und gegen Rechtsextremismus.
Bis zuletzt meldete er sich zu Wort. Auch im hohen Alter gab Gerhard Baum regelmäßig Interviews und mischte sich ein. Noch im vergangenen September mit fast 92 Jahren als Redner zum 75. Jubiläum der ersten Bundestagssitzung.
Die Beobachter aus dem Ausland haben Skepsis damals geäußert. Können denn die Deutschen Demokratie? Ja, sie haben es bewiesen, sie können Demokratie. Und jetzt müssen Sie beweisen, dass Sie die Demokratie auch tatkräftig verteidigen.
Geboren 1932 in Dresden, erlebte Gerhard Baum mit 13 Jahren die Bombardierung der Stadt. Krieg, Flucht und die Gräuel des Nationalsozialismus, Erfahrungen, die ihn prägten. Der FDP-Politiker wurde 1978 Bundesinnenminister. In seine Zeit fiel die Verfolgung des RAF-Terrors. Sein Ziel dabei, der Schutz der bürgerlichen Freiheit. Auch nach seiner politischen Karriere blieb er ein Anwalt der Bürgerrechte, stritt vor dem Bundesverfassungsgericht gegen den sogenannten großen Lauschangriff und bekam Recht. Zuletzt machte ihm vor allem das Erstarken der AfD große Sorgen.
Ich finde, dass wir verhindern müssen, dass die AfD sozusagen in eine Phase der Normalität gerät. Die sind ja gar nicht so schlimm.
Nach 92 Jahren ist diese Stimme nun verstummt. Gerhard Baum starb in der Nacht zum Samstag in seiner Wahlheimat Köln.
Zum Sport. In der Fußball-Bundesliga steckt Borussia Dortmund weiter in einer Krise. Die Dortmunder verloren gegen Bochum mit 0:2. Bochum kann damit den letzten Tabellenplatz vorläufig hinter sich lassen.
Beim VfL Bochum wird ab sofort wieder Sirtaki getanzt. Zu Ehren des griechischen Doppeltorschützen Georgios Masuras änderte der VfL beim verdienten 2:0-Erfolg gegen Borussia Dortmund in Schwarz-Gelb spontan seine Tormusik. Von Beginn an war der VfL Bochum die bessere Mannschaft und ging folgerichtig in der 33. Minute in Führung, als Masuras einen Hofmannschuss über die Linie drückte. Nur zwei Minuten später erhöhte der VfL auf 2:0, weil Dortmunds Niklas Süle sich einen folgenschweren Fehlpass leistete, den Georgios Masuras prompt zu seinem zweiten Tor nutzte. Vier Minuten vor der Pause gab es nach Patzer von Ordetz plötzlich die Riesenchance für Dortmund. Gyrassi allerdings vergab freistehend. Der Bochumer Sieg hätte sogar noch höher ausfallen können, als Masuras in der 69. Minute an Kobel scheiterte. Für Dortmunds neuen Trainer Niko Kovac war es in seinem zweiten Bundesligaspiel mit dem BVB die zweite Niederlage.
Der VfL Wolfsburg feierte in Stuttgart den 6. Auswärtssieg der Saison, dank einer starken Defensivleistung. Stuttgart in Weiß kaum mit Chancen, Führichs Einzelleistung eine der wenigen gefährlichen Szenen der ersten Hälfte. Die ersatzgeschwächten Wolfsburger erst nach der Pause mehr unter Druck. Der gerade eingewechselte Nick Woltemade mit der Stuttgarter Führung nach 72 Minuten. Der 23-Jährige sorgte für das Highlight eines müden Spiels. Wolfsburg von Woltemade ausgetanzt. Die Gäste vom Rückstand aber unbeeindruckt antworteten nur fünf Minuten später. Der ehemalige Stuttgarter Thiago Tomás nach Vorarbeit von Amura mit dem Ausgleich nach einem Konter. Ein klares Handspiel von Joscha Wagnermann im Strafraum, erst nach Videobeweis erkannt, bescherte den Gästen dann die Chance, das Spiel zu drehen. Mohamed Amura verwandelte den fälligen Handelfmeter nach 87 Minuten und lässt Wolfsburg nach zuletzt vier Spielen ohne Sieg wieder jubeln.
Die weiteren Ergebnisse: Union Berlin, Mönchengladbach 1:2, St. Pauli, Freiburg 0:1. Im Spitzenspiel Leverkusen gegen München steht es kurz vor Schluss 0:0. Gestern blieb Augsburg gegen Leipzig tot. torlos. Morgen gibt es noch drei Spiele. Bremen empfängt Hoffenheim, Frankfurt trifft auf Kiel und Heidenheim spielt gegen Mainz. Die Tabelle, die Bayern weiter vorn vor Leverkusen, Frankfurt und Leipzig. Dortmund bleibt Elfter. In der Abstiegszone Heidenheim jetzt vor Bochum und Schlusslicht Kiel. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 16. Februar.
Hochdruckeinfluss sorgt zwar für ruhiges Wetter, aber ein kleines Tief bringt uns gebietsweise Schneefälle. Heute Nacht gibt's viele Wolken und erst sind im Nordosten Schneeschauer unterwegs. Später breitet sich von Westen neuer Schnee aus. Im Nordosten hat die Sonne morgen recht gute Chancen. Sonst von ein paar Lücken abgesehen meist wolkenverhangen. Gebietsweise fällt Schnee, vor allem von Rheinland-Pfalz bis nach Bayern. An Nordsee, Rhein und Main heute Nacht um 0 Grad, sonst leichter bis mäßiger, an den Alpen strenger Frost. Morgen im Osten teilweise frostig, sonst oft um 0, im Westen 2 bis 5 Grad. Montag vor allem im Norden und Osten freundlich, sonst viele Wolken und im Südosten leichter Schneefall. In den folgenden Tagen teils freundlich, teils wolkig und meist trocken. Dabei geht es mit der Temperatur zumindest im Westen langsam etwas nach oben.
Um 23.15 Uhr ist Ingo Zamperoni mit den Tagesthemen wieder für Sie da. Darin gucken wir auf die Münchner Sicherheitskonferenz und darauf, wie sich die Europäer nach den Angriffen von US-Vizepräsident Vance neu sortieren zu versuchen. Und die Stimme des Linksliberalismus in Deutschland ist verstummt. Ein Nachruf auf Gerhard Baum. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.